Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Arbeitszeitbetrug.
Und auch von mir, Jens Buchwald, ganz liebe Grüße aus Hamburg. Moin!
Wir haben mal wieder einen Punkt auf der Landkarte hinzugewonnen, und zwar hatten wir auch HörerInnen aus Französisch-Polynesien. Und wir wollen auch wieder Dank aussprechen, einmal an Michael Engel, der uns geschrieben hat, der Podcast ist wirklich interessant. Vielen, vielen Dank, Herr Engel, dafür. Dann hat uns noch Kim Krüger geschrieben, ihren Podcast habe ich abonniert und höre regelmäßig rein, vielen Dank dafür. Ja, auch vielen Dank Ihnen, Frau Krüger. Und dann hat uns noch Eileen, die nur den Vornamen genannt hat, angeschrieben und gesagt, ich habe kürzlich ihren Podcast auf Spotify entdeckt und finde es großartig, wie sie die arbeitsrechtlichen Themen darlegen. Da sind viele wertvolle Inhalte für mich dabei, die ich nacharbeiten werde. Ja, darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Vielen, vielen Dank. Heute will ich einmal etwas Neues aus der Rechtsprechung mitteilen, und zwar ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes aus dem April, und zwar vom 16. April diesen Jahres. Link kriegen Sie natürlich in die Shownotes. Und in dem Urteil ging es um die Frage, ob arbeitsvertragliche Vergütung auch in Kryptowährung gezahlt werden kann. Ja, was sagt das Gesetz dazu? 107 Absatz 1 Gewerbeordnung sagt zunächst einmal, dass die Vergütung in Euro zu zahlen ist. Allerdings steht in 107 Absatz 2 Satz 1, dass Teile der Vergütung als Sachbezüge erbracht werden können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann diese Regelung mit den Sachbezügen auch auf die Vergütung durch Kryptowährung übertragen werden? Das hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden. Worum ging es konkret? Wir hatten eine Arbeitnehmerin, die war beim Arbeitgeber seit Juni 2019 beschäftigt, zuletzt mit einem Bruttomonatsgehalt in Höhe von 2.400 Euro. Und dann war ein Provisionsanspruch vereinbart auf Basis der monatlichen Geschäftsabschlüsse. Und es war auch vereinbart, dass die Provision zwar zunächst in Euro ermittelt wird, aber dann, wenn sie gezahlt werden muss, nämlich zum jeweils letzten des Folgemonats, dieser Betrag zum aktuellen Wechselkurs in ETH, gemeint ist hier die Kryptowährung Ethereum, umgerechnet wird und erfüllt wird in Kryptowährung. Das fand dann nicht statt, das heißt, sie bekam diese Kryptowährung im Ergebnis nicht bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses, obwohl die Arbeitnehmerin den Arbeitgeber mehrfach aufgefordert hatte. Dann hat sie das eingeklagt, und zwar zuletzt, das sind natürlich dann Stückzahlen, kein richtiger Betrag, 19,194 Ethereum oder ETH für die Monate Februar und März 2020. Der Arbeitgeber hat nun die Ansicht vertreten, im 107 Absatz 1 stehe doch, das Arbeitsentgelt ist in Euro zu zahlen und deswegen geht das nicht in Kryptowährung. Das Arbeitsgericht, das Landesarbeitsgericht haben der Arbeitnehmerin gleichwohl Recht gegeben und der Arbeitgeber hat dann Revision zum Bundesarbeitsgericht eingelegt. Das Bundesarbeitsgericht hat im Wesentlichen das Urteil des Landesarbeitsgerichts bestätigt und hat gesagt, ja, der Arbeitnehmerin stehen die geltend gemachten Provisionen zu und die müssen auch tatsächlich durch Übertragung dieser Kryptowährung ETH erfüllt werden. Zwar, sagt das Bundesarbeitsgericht, ist eine Kryptowährung kein Geld im Sinne von 107 Absatz 1 Gewerbeordnung, aber nach 107 Absatz 2 Satz 1 Gewerbeordnung ist es zulässig, Sachbezüge als Teil des Arbeitsentgeltes zu vereinbaren, wenn das im Interesse des Arbeitnehmers liegt. Und die Zahlung mit Kryptowährung, so das Bundesarbeitsgericht dann weiter, ist ein solcher Sachbezug. Eine solche Vereinbarung ist also zulässig. Es gibt nur eine Grenze. Der unpfändbare Betrag des Entgelts, der muss in Geld ausgezahlt werden, also in Euro ausgezahlt werden. Idee ist, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zumindest die Bedürfnisse des täglichen Lebens mit Geld bezahlen können soll. Ja, ein ziemlich spannendes Urteil. Und soweit wir wissen, das erste Mal wird gesagt, dass die Vergütung in einem Arbeitsverhältnis zumindest zum Teil auch in Kryptowährung gezahlt werden kann. Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Arbeitszeitbetrug verursacht erhebliche wirtschaftliche Schäden für deutsche Unternehmen. Ich habe da mal eine Studie rausgesucht, und zwar die Studie des Time Management Office aus dem Jahr 2024. Da schätzten über 70% der befragten 373 Führungskräfte, dass Arbeitszeitbetrug finanzielle Verluste verursacht. Fast ein Drittel der Arbeitgeber geht davon aus, dass die Schäden mehr als 10% ihres Umsatzes ausmachen könnten. Ob nun diese subjektive Einschätzung tatsächlich stimmt, das können wir hier natürlich nicht klären. Fest steht aber, dass Arbeitszeitbetrug ein sehr ernstzunehmendes Thema ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass alle Arbeitgeber darauf vorbereitet sind und wissen, wie damit arbeitsgerechtlich umzugehen ist und welche Rechte und Möglichkeiten sie haben. Ich habe zur Vorbereitung auf die heutige Folge mal die Frage, was ist Arbeitszeitbetrug, bei Google eingegeben und habe ziemlich viele falsche Antworten bekommen. Deswegen wollen wir erstmal die Frage klären, was ist eigentlich Arbeitszeitbetrug und was ist eben nicht Arbeitszeitbetrug. Und danach öffnen wir dann die arbeitsrechtliche Werkzeugkiste und schauen, welche arbeitsrechtlichen Möglichkeiten Sie als Arbeitgeber haben, auf einen Arbeitszeitbetrug zu reagieren. Das geht dann von der Abmahnung über finanzielle Konsequenzen bis hin zur Kündigung. Also jetzt die erste Frage, wann liegt denn nun ein Arbeitszeitbetrug vor? Ja, ein Betrug hat im Arbeitsverhältnis im Prinzip drei Elemente. Wir haben einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, die täuscht ihren Arbeitgeber. Dadurch irrt sich der Arbeitgeber und das Ganze geschieht mit dem Ziel, sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Mal ein klassisches Beispiel. Ein Arbeitnehmender loggt sich in das Arbeitszeitsystem des Arbeitgebers um 7 Uhr ein, beginnt aber erst um 8 Uhr zu arbeiten. Durch das Einloggen um 7 hat der Arbeitnehmende den Arbeitgeber getäuscht. Der Arbeitgeber irrt sich auch über den Arbeitszeitbeginn und der Arbeitnehmende macht das, um für die Zeit von 7 bis 8 Uhr eine Vergütung zu bekommen, obwohl er gar nicht gearbeitet hat. Mit anderen Worten, das Ziel ist ein finanzieller Vorteil. Weitere typische Konstellationen sind, wenn der Arbeitnehmer sich zu spät ausloggt, also zum Beispiel um 17 Uhr seine Arbeit beendet, sich aber erst um 18 Uhr aus dem Arbeitszeitsystem ausloggt. Auch hier täuscht er seinen Arbeitgeber. Der Arbeitgeber irrt sich, da er fälschlicherweise denkt, der Arbeitnehmer habe bis 18 Uhr gearbeitet. Und Ziel ist auch hier, die Stunde von 17 bis 18 Uhr bezahlt zu bekommen, obwohl der Arbeitnehmende gar nicht gearbeitet hat. Was sind noch klassische Fälle? Ja, Arbeitnehmende loggen sich in den Pausen nicht aus. Oder Arbeitnehmende geben im Zeiterfassungssystem zu kurze Pausen an, wo sie länger Pause gemacht haben. Einen Fall, der auch so oder so ähnlich immer wieder vorkommt, hatte ich bei einem Mandanten. Da war es so, dass ein Arbeitnehmender, der gleichzeitig Mitglied im Betriebsrat war, morgens sich regelmäßig erstmal im Zeiterfassungssystem einloggte und dann für 20 Minuten das Betriebsgelände verließ, um beim nahegelegenen Kiosk einzukaufen. Auf diesem Weg versuchte er sich durch Arbeitszeitbezug bezahlte Arbeitszeit zu erschleichen. Wir haben dann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt und die Kündigung hielt auch vor dem Arbeitsgericht. Jetzt mal die andere Seite. Was ist kein Arbeitszeitbetrug? Ein Arbeitnehmender fehlt immer wieder unentschuldigt. Das ist natürlich ein Verstoß im arbeitsrechtlichen Sinne, aber eben kein Betrug. Was ist in solchen Fällen zu tun? Ja, in aller Regel wird man das wohl abmahnen müssen und erst im Wiederholungsfall ist dann eine Kündigung möglich, wohl eine fristgemäße Kündigung. Arbeitnehmer kommt wiederholt verspätet zur Arbeit. Auch das ist natürlich ein Fehlverhalten, auch das ist kein Betrug. Auch hier würde man erstmal abmahnen und dann später kündigen. Was ist, wenn der Arbeitnehmende zu lange oder zu viele Pausen macht, die er aber so einträgt ins Arbeitszeiterfassungssystem, aber diese Arbeitszeiten dann nicht nacharbeitet? Auch da ist es so, dass erst abgemahnt werden muss und man dann später kündigen kann. Oder was natürlich auch möglich ist, wenn der Arbeitnehmer zu wenig Arbeitszeit erbringt, also weniger als er erbringen müsste, kann man natürlich auch überleben, den Lohn zu kürzen. Klassiker auch wieder, Arbeitnehmer schläft am Arbeitsplatz. Das ist natürlich typischerweise in Nachtschichten ein Thema. Auch da würde man erstmal abmahnen und im Wiederholungsfall dann kündigen. Was auch immer wieder vorkommt, was aber auch im Ergebnis kein Arbeitszeitbetrug ist, ist das Vortäuschen von Krankheit. Also eine falsche Krankmeldung, bei der der Arbeitnehmer Symptome vortäuscht, also tatsächlich nicht krank ist. Das ist zwar Betrug, aber kein Arbeitszeitbetrug. Aber wenn es bewiesen werden kann, ist das natürlich auch ein Grund für eine fristlose Kündigung. So, und dann noch ein paar Fälle von Arbeitszeitbetrug, wenn Mitarbeiter im Außendienst falsche Fahrzeiten aufschreiben und abrechnen. Dann, das Wort habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört, das sogenannte Buddy Punching. Die Konstellation kenne ich aber gut, nämlich Kollegen stempeln die Arbeitszeiten für andere Kollegen. Und zwar natürlich falsch. So nach dem Motto, ich gehe schon mal nach Hause und wenn du dann in einer Stunde Schluss machst, dann kannst du mich ja mit ausstempeln. Oder auch das Vortäuschen von Anwesenheit. Das ist auch eine Sache, mit der ich schon häufig zu tun hatte. Da ist es so, der Arbeitnehmende, der meistens dann im Homeoffice ist, lässt den Computer eingeschaltet und benutzt gegebenenfalls einen sogenannten Maus-Jiggler, um Anwesenheit zu simulieren, während er selber private Dinge erledigt, zum Beispiel im Haushalt. Ja, das zur Einführung. Und jetzt, was können Sie in solchen Situationen tun? Wir machen die arbeitsrechtliche Werkzeugkiste auf und schauen mal, was für Möglichkeiten Sie haben.
So, und da starten wir mal mit dem Thema Abmahnung. Und berechtigterweise wird jetzt bei vielen von Ihnen die Frage aufploppen, muss ich denn in dieser Konstellation überhaupt noch abmahnen? Wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Also, einer Abmahnung bedarf es nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes immer dann nicht, wenn es sich um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, dass selbst deren erstmalige Hinnahme Ihnen als Arbeitgeber nach objektiven Maßstäben unzumutbar und damit offensichtlich, also auch für den Arbeitnehmer erkennbar, ausgeschlossen ist. Bei diesen besonders schwerwiegenden Verstößen ist die Abmahnung also grundsätzlich entbehrlich, weil in diesen Fällen regelmäßig davon auszugehen ist, dass das pflichtwidrige Verhalten das für ein Arbeitsverhältnis notwendige Vertrauen auf Dauer zerstört hat. Aber die Schwere einer Pflichtverletzung kann jeweils nur anhand der sie beeinflussenden Umstände des Einzelfalles beurteilt werden, die die Pflichtwidrigkeit selbst oder die Umstände ihrer Begehung betreffen müssen. Dazu gehören dann beispielsweise Art und Ausmaß, die Folgen, der Grad des Verschuldens seitens des Arbeitnehmers sowie die Situation, in der sie sich ereignet hat. Die Rechtsprechung hat in vielen Fällen eine vorherige Abmahnung der jeweiligen Arbeitnehmenden bei vorsätzlichem Arbeitszeitbetrug für entbehrlich gehalten. Anders hingegen bei einmaligem Nicht-Ausstempeln in der Pause für nur wenige Minuten und einer dadurch entstandenen Überzahlung an Arbeitsentgelt in Höhe von 80 Cent bei einem ansonsten beanstandungsfreien Arbeitsverhältnis. Da hat das Landesarbeitsgericht Köln eine vorherige Abmahnung für erforderlich gehalten. Wir lernen also, dass eine Abmahnung in bestimmten Konstellationen gleichwohl erforderlich sein kann. Und wie wird eine solche Abmahnung dann formuliert? Auch hier der Hinweis: Vorsicht vor Mustern aus dem Internet. Ich habe mich zur Vorbereitung dieser Folge auch ein wenig im Internet getummelt und habe da ein ganz interessantes Muster einer Abmahnung gefunden, welches ich Ihnen einmal präsentieren möchte, damit wir dann gleich darüber reden können. Und zwar ist das Ganze mit der Überschrift Muster einer Abmahnung wegen Arbeitszeitbetrug versehen. Dort heißt es: sehr geehrter Frau Herr XYZ, mit Bedauern mussten wir feststellen, dass Sie gegen Ihre vertraglichen Pflichten verstoßen haben. Sie haben die vereinbarte Arbeitszeit nicht eingehalten und sich gemäß Ihres Vorgesetzten Frau Herr XYZ mehrmals früher vom Arbeitsplatz entfernt, ohne dies vorher abzusprechen. Auf diesen Arbeitszeitbetrug weisen wir Sie mit dieser Abmahnung hin. Unterlassen Sie zukünftig derlei Verstöße. Sollte dies dennoch erneut auftreten, sehen wir uns gezwungen, weitere arbeitsrechtliche Mittel zu ergreifen. Dazu zählt auch eine fristlose Kündigung. Eine Durchschrift dieser Abmahnung wird in Ihre Personalakte aufgenommen. Mit freundlichen Grüßen. Was ist also von dieser Abmahnung zu halten? Kurzum, nichts. Diese Abmahnung wäre das Papier nicht wert, auf der sie gedruckt ist. Sie als Arbeitgeber müssen sich vor Augen führen, die Abmahnung muss ein Fehlverhalten konkret vor Augen führen. Dementsprechend muss das pflichtverletzende Verhalten viel konkreter gefasst werden. Wer genau hat wann genau was gemacht? Also hier in diesem Beispiel sehen Sie schon daran, es ist kein einziges Datum benannt und keine einzige Uhrzeit. Und es soll ja um Arbeitszeitbetrug gehen, also müssten doch Daten und Uhrzeiten dem Arbeitgeber hier auch bekannt gewesen sein. Aus dem Beispiel, was ich eben vorgelesen habe, erkennen Sie aber sehr deutlich, und das ist ja manchmal auch sehr hilfreich, wie Sie es nicht machen sollten als Arbeitgeber. Fassen Sie sich also bei Abmahnungen möglichst konkret, insbesondere was den Vorwurf der Pflichtverletzung angeht. Wir gehen zurück zur Werkzeugkiste und schauen rein, was dort arbeitsrechtlich noch so zu finden ist. In vergleichbaren Fallkonstellationen können Sie beispielsweise auch über die Nichtzahlung der Vergütung nachdenken oder über die Rückforderung von zu Unrecht gezahlten Lohnes. Weitere Mittel, über die Sie nachdenken können, wäre der Widerruf der Möglichkeit der Tätigkeit im Homeoffice oder auch die Herausnahme eines Mitarbeitenden aus der Gleitzeit. Auch könnte über eine Versetzung nachgedacht werden. Jedoch hatten wir ja eben bei der Abmahnung gerade gehört, dass bei besonders schwerwiegenden Pflichtverletzungen eine Abmahnung gar nicht notwendig ist. Deshalb natürlich die berechtigte Korrekturfrage, die vielleicht vielen von Ihnen hier im Kopf herumschwirrt. Warum sollte ich denn eine solch milde Reaktion zeigen? Kann ich nicht sofort kündigen? Das Bundesarbeitsgericht geht in mittlerweile gefestigter Rechtsprechung davon aus, dass der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmenden gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete Arbeitszeit korrekt zu erfassen und zu dokumentieren, an sich geeignet ist, einen wichtigen Grund im Sinne des Paragraphen 626 Absatz 1 BGB darzustellen. Berücksichtigt wird dabei im Besonderen der Umstand, dass Sie als Arbeitgeber die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter nur schwer selbst kontrollieren können. Vielmehr müssen Sie auf die ordnungsgemäße Dokumentation der Arbeitszeit durch Ihre Arbeitnehmer vertrauen können. Falsche Arbeitszeiterfassung stellt daher einen schweren Vertrauensmissbrauch dar und erschüttert den Kernbereich des gegenseitigen Austauschverhältnisses. In diesem Zusammenhang habe ich auch zwei aktuelle Fälle aus der Rechtsprechung mitgebracht, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Als erstes haben wir den Fall Betriebsratsarbeit. Hier geht es um einen Beschluss des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen aus dem Jahr 2024. Auch hier finden Sie wie immer die Fundstelle in den Shownotes. Was war passiert? Der freigestellte Vorsitzende des Betriebsrates sollte laut einem Beschluss des Betriebsrats an einem dreitägigen Betriebsrätetag teilnehmen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall die Kostenübernahme bestätigt, wie auch die Freistellung unter Vorzahlung der Vergütung. Am ersten Tag des Betriebsrätetages nahmen sämtliche Betriebsratsmitglieder gemeinsam an diversen Vorträgen teil. Am zweiten Tag hingegen nahm der Vorsitzende weder digital noch in Präsenz teil. Stattdessen verließ er den Vortragsort und fuhr in eine andere Stadt, wo er ein privates Treffen hatte. Am dritten Tag des Betriebsrätetages fuhr der Betriebsratsvorsitzende zum Veranstaltungsort zurück und trat mit den übrigen Betriebsratsmitgliedern die gemeinsame Rückfahrt an, ohne jedoch den Betriebsrätetag vorher noch einmal besucht zu haben. Nachdem die Arbeitgeberin von der Abwesenheit des BR-Vorsitzenden erfahren hatte, verlangte sie von ihm einen Arbeitszeitnachweis für den Zeitraum der Dienstreise. In diesem Zusammenhang gab dann der BR-Vorsitzende an, er habe am zweiten Tag mittags 3 und spätabends 5 Stunden, sowie am dritten Tag nach der Rückkehr spätabends 4 Stunden Betriebsratsarbeit geleistet. Der Arbeitgeber hat dann beim Betriebsrat die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung des Vorsitzenden des Betriebsrates wegen Arbeitszeitbetrugs beantragt. Der Betriebsrat hat diese Zustimmung verweigert, sodass dann der Arbeitgeber ein Zustimmungsersetzungsverfahren beim zuständigen Arbeitsgericht in Lüneburg angestrengt hat und dort auch in erster Instanz Erfolg hatte. Wir berichten jetzt von der zweitinstanzlichen Entscheidung des LAG Niedersachsen und, das nehmen wir vorweg, die Beschwerde des Betriebsrates gegen die Zustimmungsersetzung des Arbeitsgerichtes hatte keinen Erfolg. Auch das Landesarbeitsgericht Niedersachsen stellt fest, dass der Betriebsratsvorsitzende seine arbeitsvertragliche Pflicht zur korrekten Dokumentation der Arbeitszeit erheblich verletzt hat. Sehr anschaulich werden die tragenden Gründe dieser Entscheidung in den Orientierungssätzen wiedergegeben, die ich hier einmal kurz zitieren möchte. Anstelle der Arbeitspflicht tritt bei einem freigestellten Betriebsratsmitglied die Verpflichtung, während seiner arbeitsvertraglichen Arbeitszeit im Betrieb am Sitz des Betriebsrates, dem er angehört, erforderliche BR-Arbeit zu verrichten bzw. anwesend zu sein und sich dort für anfallende BR-Arbeit bereitzuhalten. Mithin darf es grundsätzlich auch nur solche Zeiten im Rahmen betrieblicher Arbeitszeiterfassung als Arbeitszeit dokumentieren. Entsprechendes gilt für die Zeiten, in denen das BR-Mitglied außerhalb des Betriebs an einer Schulungs- und Bildungsveranstaltung tatsächlich teilnimmt oder sich hierfür bereitgehalten hat. Mit dem Beschluss zur Entsendung zu einer Schulungs- und Bildungsveranstaltung, für welche der Arbeitgeber die Kosten einschließlich der Reise, der Unterbringung und der Verpflegung übernimmt, konkretisiert der BR die dem entsandten Mitglied obliegende BR-Tätigkeit für den fraglichen Zeitraum. Die Teilnahme an der Veranstaltung hat für das entsandte BR-Mitglied damit grundsätzlich Vorrang vor anderen BR-Aufgaben. Für ein Verlassen der Veranstaltung und eine Verrichtung anderer BR-Arbeit außerhalb des Betriebes und außerhalb des Veranstaltungsortes bedarf es gewichtiger Gründe. Und zuletzt gibt das auf eine Schulungs- und Bildungsveranstaltung entsandte BR-Mitglied nachträglich im Rahmen betrieblicher Arbeitszeiterfassung bewusst Zeiten als Arbeitszeit an, von denen es weiß, dass es weder an der Schulungsveranstaltung teilgenommen hat, noch andere erforderliche BR-Tätigkeiten verrichtet hat, um auf diese Weise eine Amtspflichtverletzung vor dem Arbeitgeber zu verheimlichen und eine ihm nicht zustehende Vergütung bzw. Zeitgutschrift zu erhalten, kann die vom Betriebsrat verweigerte Zustimmung zu einer beabsichtigten außerordentlichen Kündigung durch die Arbeitgeberin nach § 103 BetrVG zu ersetzen sein. Einen weiteren typischen Praxisfall, den wir hier an dieser Stelle nennen wollen, ist der Fall Raucherpausen. Ja, klassischer Fall. In vielen Unternehmen kommt es zu Raucherpausen, die von Ihnen als Arbeitgeber unbemerkt nicht als Pausenzeit erfasst werden. Fällt das jedoch im Kollegenkreis auf, ja, dann kann das natürlich zum Gegenstand erheblicher Diskussionen und zum Auslöser von Unmut bei den Kollegen sein, insbesondere bei Nichtrauchern. Weil das natürlich eine klassische Benachteiligung von nichtrauchenden Kollegen sein kann, die während dieser Zeit schlichtweg ihrer Arbeitspflicht nachkommen. Wichtig, das muss man auch im Vorfeld sagen, es sollte klare und transparente Regelungen zur Arbeitszeiterfassung und auch zur Pausenerfassung geben. Und wichtig ist, dass den Arbeitnehmern diese Regelungen auch bekannt gegeben werden und bestenfalls auch zum Beispiel durch Unterschrift der Erhalt dieser Regelungen bestätigt wird. Zu einem konkreten Fall, den das Landesarbeitsgericht Thüringen im Mai 2022 entschieden hat. Dort ging es um eine Arbeitsvermittlerin bei einem Jobcenter. Es galt eine Dienstvereinbarung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit, die unter Ziffer 8 auszugsweise die nachfolgende Regelung enthielt. Es werden grundsätzlich für alle Mitarbeiter Arbeitszeitkonten geführt, in denen alle für die Arbeitszeitaufzeichnung notwendigen Daten für den Abrechnungsabschnitt unter Beachtung des personenbezogenen Datenschutzes erfasst werden. Die Arbeitszeit ist bei jedem Betreten oder Verlassen des Dienstgebäudes zu erfassen. Dies gilt ferner für das Erfassen der Pausen, Klammer auf, Raucherpausen, Pausen in der Kantine sowie in den Sozialräumen oder am Arbeitsplatz, Klammer zu. Die Arbeitnehmerin hat den Erhalt dieser Dienstvereinbarung per Unterschrift bestätigt. Anfang 2019 stellte die Vorgesetzte der Klägerin Unregelmäßigkeiten bei den Arbeitszeitbuchungen der Klägerin fest. Und zwar waren das insgesamt 10 Fälle an 4 Tagen im Zeitraum vom 9.1. bis zum 16.1. Ausweislich des Buchungsjournals aus dem Arbeitszeitkonto der Klägerin für diesen Zeitraum hatte die Klägerin diese Pausenzeiten nicht gebucht. Aus Anlass einer weitergehenden Überprüfung wurde anhand der Buchungen am Personaleingang ermittelt, dass die Klägerin ihre digitale Dienstkarte an den nachfolgenden 3 Arbeitstagen, also ab dem 17.01., insgesamt 18 Mal benutzt hatte, um das Dienstgebäude über den Personaleingang zu betreten. Ein Abgleich mit dem betreffenden Buchungsjournal der Arbeitszeiterfassung ergab jedoch, dass die Klägerin an diesen 3 Tagen keine einzige Pause, sondern lediglich Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit gebucht hatte. Die Arbeitgeberin hat daraufhin eine fristlose Kündigung ausgesprochen. Die Kündigungsschutzklage hatte sowohl vor dem Arbeitsgericht als auch vor dem Landesarbeitsgericht keinen Erfolg. In den Leitsätzen zu dieser Entscheidung heißt es: Ein Arbeitszeitbetrug, bei dem er einem Mitarbeiter vortäuscht, für einen näher genannten Zeitraum seine Arbeitsleistung erbracht zu haben, obwohl dies tatsächlich nicht oder nicht in vollem Umfang der Fall ist, stellt eine besonders schwerwiegende Pflichtverletzung dar und erfüllt an sich den Tatbestand des wichtigen Grundes im Sinne von § 626 Absatz 1 BGB. Dasselbe gilt für den Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren. Auch die hartnäckige Missachtung der Anweisung, bei Raucherpausen auszustempeln, ist geeignet, eine außerordentliche Kündigung zu begründen. Und dann noch ganz spannend, Eine Nikotinsucht mag allenfalls die Anzahl der Raucherpausen erklären, nicht jedoch die Verletzung der Pflichten zu deren ordnungsgemäßer Dokumentation. Hier hatte die Arbeitnehmerin eingewandt, dass sie Suchtraucherin sei und dass ihr zuvor die Möglichkeit eines Raucherentzuges zu bieten sei. Natürlich ist die Feststellung des Gerichtes an dieser Stelle zutreffend. Die Nikotinsucht mag in der Tat erklären, weshalb hier so häufig nach draußen gegangen wurde und geraucht wurde, mag aber nicht erklären, warum die Pausenvorschriften nicht eingehalten worden sind. Und der letzte wichtige Leitsatz in dieser Entscheidung: bei bewusst falschen Angaben hinsichtlich der Arbeitszeit oder bei mehrfachen, nicht unerheblichen Falschaufzeichnungen bedarf es in der Regel nicht noch einer vergeblichen Abmahnung. Daran schließt sich natürlich die praktische Frage an: welche Beweismöglichkeiten haben Sie als Arbeitgeber eigentlich? Aus diesen vorgestellten Entscheidungen haben Sie schon gehört, zum Beispiel Ausdrucke aus der Zeiterfassung, natürlich Zeugen, Mitarbeiterbefragungen, es können digitale Zeitstempel sein, Zutrittsjournale. Darüber hinaus können es auch Login- oder Logout-Files von Computern sein. Es können gespeicherte Daten auf einer Tankkarte oder einer überlassenen Kreditkarte sein. Denkbar ist auch, dass es Daten aus einer Videoüberwachung gibt. Also in bestimmten Bereichen wie dem Eingangsbereich kann der Einsatz von Kameras helfen, Arbeitsbeginn und Schluss zu dokumentieren. Sie müssen aber hier in diesem Zusammenhang immer vorsichtig sein. Natürlich müssen Sie auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Acht geben. Das gilt genauso bei einem möglichen GPS-Tracking. Weitere Beweismöglichkeiten, die sich geben könnten, wären beispielsweise der Vergleich von Arbeitszeiten mit erbrachten Leistungen. Zum Beispiel bei unplausiblen Überstunden oder auffälligen Abweichungen. Das kann auch die Analyse von Projektmanagement-Tools sein, indem Sie möglicherweise mal abgleichen, welche Arbeitszeiten in diesen Tools erfasst sind und ob es Unterschiede mit der offiziellen Zeiterfassung gibt. Und zuletzt, das sind natürlich etwas speziellere Fallkonstellationen, mag man auch einmal auf Social Media schauen und mag auch Online-Aktivitäten seiner Arbeitnehmenden anschauen. Mit anderen Worten, ist der Mitarbeiter oder ist die Mitarbeiterin während der Arbeitszeit aktiv in sozialen Netzwerken? Also auch solche Aktivitäten könnten möglicherweise Hinweise auf eine Nichtarbeit bzw. einen Arbeitszeitbetrug liefern. Als Arbeitgeber müssen Sie den Kündigungsgrund natürlich auch beim Arbeitszeitbetrug darlegen und beweisen. Wie geht man in der Praxis am besten vor, Alexander Scharf? Was müssen Arbeitgeber beachten?
Ja, es ist so, dass wenn Sie eine, ich nenne das jetzt mal normale Kündigung aussprechen, die man auch Tatkündigung nennt, dann müssen Sie als Arbeitgeber tatsächlich den vollen Beweis für den Kündigungsgrund erbringen. Also alles, was passiert ist und was die Kündigung rechtfertigen soll, das müssen Sie beweisen vor Gericht. Und wenn Sie das nicht schaffen, dann ist die Kündigung unwirksam. Und das klassische Risiko, was daraus folgt, ist vor allen Dingen, dass Sie dann den Annahmeverzugslohn zahlen müssen, also den Zwischenzeitraum bezahlen müssen und natürlich den Arbeitnehmenden weiter beschäftigen müssen. Alternativ ist dann, bevor es zum Urteil kommt, natürlich auch immer denkbar, dass Sie dann wohl eine etwas höhere Abfindung zahlen und sich so aus der Sache rauskaufen. Es ist aber oft ziemlich schwierig, den vollen Beweis zu erbringen für das Fehlverhalten oder für den Arbeitszeitbetrug. Zum Beispiel hatte ich einmal einen Fall, wo ein Bäckereifachverkäufer Beträge für Kaffee nie eingebucht hat, also Kaffee, den er verkauft hat, und das Geld sich selbst in die Tasche gesteckt hat. Das Problem war, es gab keine direkten Zeugen für diesen Sachverhalt, sondern nur Indizien, also Verdachtsmomente. Das heißt, es konnte hier der volle Beweis nicht erbracht werden, die Kündigung war unwirksam. Eine Alternative wäre hier die Verdachtskündigung gewesen, weil bei der Verdachtskündigung nicht der volle Beweis für alle Tatsachen erbracht werden muss, sondern der Arbeitgeber nur einen dringenden Verdacht für erhebliche Pflichtverletzung darlegen muss und beweisen muss. Deswegen wollen wir uns das einmal genauer anschauen. Was sind die Voraussetzungen einer Verdachtskündigung? Zunächst mal müssen Sie selbstständig den Sachverhalt ermitteln. Dann müssen Sie den Arbeitnehmenden anhören vor Ausspruch der Kündigung. Das ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Und nach diesem ganzen Prozess, also nach den Ermittlungen und nach der Anhörung, muss ein dringender Verdacht einer erheblichen Pflichtverletzung bestehen. Ich will Ihnen das einmal auch an einem konkreten Fall schildern, den ich vor kurzem hatte. Wir hatten eine Situation, dass bei einem Mandanten von uns eine Arbeitnehmerin 3 Tage pro Woche im Homeoffice gearbeitet hat und 2 Tage im Büro unserer Mandantin. Die Arbeitnehmerin trug dann ihre Arbeitszeit täglich in ein Arbeitszeiterfassungstool ein und außerdem nutzte sie noch verschiedene Programme ihres Arbeitgebers und diese Programme setzten einen digitalen Zeitstempel, immer dann, wenn in dem Programm gearbeitet wurde. Nun war es so, dass immer an den Tagen, an denen die Arbeitnehmerin im Homeoffice arbeitete, es Zeiten gab, zu denen sie laut Arbeitszeiterfassung angeblich noch gearbeitet hatte, sich aber aus den digitalen Zeitstempeln, zum Beispiel aus den Programmen Word und Outlook und so weiter, ergab, dass sie keine Tätigkeiten mehr erbracht hatte. Wir haben die Arbeitnehmerin dann, also wir haben die Zeiten zusammengestellt und haben die Arbeitnehmerin dann zu dem Verdacht des mehrfachen Arbeitszeitbetruges schriftlich angehört. Wir haben also die Zeiten aus der Arbeitszeiterfassung aufgelistet und dagegen dann aufgeschrieben, dass nach einer bestimmten Zeit laut der digitalen Zeitstempel die Arbeitnehmerin nicht mehr gearbeitet hatte. Zum Beispiel hatte sie an einem Tag Arbeitszeit bis 16 Uhr erfasst, die letzte Tätigkeit aber um 15.15 Uhr erbracht. Interessant war außerdem auch noch, dass sich die Abweichungen nur an den Tagen ergaben, an denen die Arbeitnehmerin im Homeoffice war. An den Tagen, an denen sie im Büro unserer Mandantin war, da konnte man aus den digitalen Zeitstempeln ersehen, dass sie immer bis zu dem Zeitpunkt gearbeitet hatte, den sie auch im Zeiterfassungssystem angegeben hatte. Die Arbeitnehmerin konnte dann im Rahmen der Anhörung die Abweichung nicht wirklich erklären, sodass wir dann eine fristlose Verdachtskündigung ausgesprochen haben. Die Arbeitnehmerin klagte dann vor dem Arbeitsgericht Bochum und das Arbeitsgericht wies die Klage ab, entschied also zugunsten unserer Mandantin. Zwar hatte im Ergebnis die Arbeitnehmerin verschiedene Erklärungen geliefert, die auch immer meine eigene Anmerkung immer unglaubwürdiger wurden, also Erklärungen dafür, warum sie angeblich doch gearbeitet hatte. Im Urteil machte das Gericht aber deutlich, dass zumindest ein dringender Verdacht des mehrfachen Arbeitszeitbetruges bestand. Den vollen Beweis des Betruges, den hätten wir wohl nicht erbringen können. Und an diesem Fall sieht man dann auch deutlich, wie sinnvoll der Ausspruch einer Verdachtskündigung ist, da man als Arbeitgeber damit erheblich bessere Chancen vor dem Arbeitsgericht hat als mit einer normalen Tatkündigung. Wer mehr zu dem Thema Verdachtskündigung wissen will, hören Sie sich nochmal Folge 6 unseres Podcasts an, die heißt Die Verdachtskündigung, ein scharfes und oft erfolgreiches Schwert und den Link stelle ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Zum Abschluss gucken wir uns nochmal die Konstellation an, die es häufig auch in diesem Zusammenhang gibt. Wie ist denn das eigentlich, wenn dem Arbeitnehmenden ein Aufhebungsvertrag angeboten wird?
Aus Arbeitgebersicht ist es taktisch grundsätzlich sinnvoll, in solchen Konstellationen einen Aufhebungsvertrag anzubieten. In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls sinnvoll und geradezu dringend erforderlich, dass Sie aus Arbeitgebersicht allenfalls eine kurze bzw. eine sehr kurze Annahmefrist hinsichtlich des Aufhebungsvertragsangebotes setzen und ankündigen, ansonsten eine außerordentliche fristlose Kündigung auszusprechen wegen des Arbeitszeitbetruges. Die typische Situation, die sich dann in der Praxis häufig ergibt, ein Arbeitnehmer unterzeichnet in dieser Situation den Aufhebungsvertrag und reut diese Unterschrift dann später. Was macht der Arbeitnehmer also in so einer Situation? Häufig erklärt der Arbeitnehmer die Anfechtung seiner Willenserklärung, also der Annahmeerklärung zum Aufhebungsvertrag, wegen widerrechtlicher Drohung und macht den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses geltend. Ja, müssen Sie sich jetzt als Arbeitgeber also in einer solchen Situation grundsätzlich Sorgen machen? Das wollen wir uns dann ein bisschen genauer anschauen. Also, wird ein Arbeitnehmer tatsächlich gemäß § 123 Absatz 1 BGB widerrechtlich durch Drohung seitens des Arbeitgebers zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmt, wenn arbeitgeberseitig angekündigt wird, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen, sofern ein Aufhebungsvertrag nicht unterzeichnet wird? Dazu wollen wir uns die Voraussetzungen näher anschauen. Zunächst einmal die Drohung. Eine Drohung im Sinne des § 123 Absatz 1 BGB setzt die Ankündigung eines zukünftigen Übels voraus, dessen Zufügung in irgendeiner Weise als von der Macht des Ankündigen, also hier des Arbeitgebers, abhängig dargestellt wird. Der Bedrohte muss einer Zwangslage ausgesetzt sein, die ihm subjektiv das Gefühl gibt, sich nur noch zwischen zwei Übeln entscheiden zu können. Kurz zusammengefasst, eine Drohung im Sinne des Paragraphen 123 Absatz 1 BGB dürfte also hier vorliegen in solchen Konstellationen. Aber die entscheidende Frage, wann ist denn eine solche Drohung widerrechtlich? Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gilt da Folgendes. Die Drohung mit einer außerordentlichen Kündigung ist in vergleichbaren Fällen immer dann widerrechtlich, wenn ein verständiger Arbeitgeber eine solche Kündigung nicht ernsthaft in Erwägung ziehen durfte. Nicht erforderlich ist hierbei allerdings, dass die angedrohte Kündigung, wenn sie erklärt worden wäre, sich in einem Kündigungsschutzprozess also als rechtswirksam erwiesen hätte. Nur wenn der Arbeitgeber unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalles davon ausgehen musste, dass die angedrohte Kündigung im Falle ihrer Erklärung einer arbeitsgerichtlichen Überprüfung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht standhalten werde, dann darf er sie nicht in Aussicht stellen, um damit den Arbeitnehmer zum Abschluss einer Beendigungsvereinbarung zu veranlassen. Kurzum, die Drohung mit einer außerordentlichen Kündigung für den Fall, dass ein Aufhebungsvertrag nicht unterzeichnet wird, wird in vielen Fällen nicht widerrechtlich sein. Das führt wiederum dazu, dass die Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung in diesen Konstellationen in vielen Fällen ins Leere zielen wird und Sie als Arbeitgeber nicht befürchten müssen, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund der Anfechtungserklärung fortbesteht.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns wie immer über tolle Bewertungen. Die nächste Folge, die wird es am 12. Mai geben. Thema wird sein das Mindestlohngesetz, ein Thema für alle Arbeitgeber. Auch hier können Sie uns natürlich wie immer Fragen vorab schreiben, was Sie interessiert, und wir versuchen dann diese Fragen auch zu beantworten. Und unsere E-Mail-Adressen, falls Sie uns anschreiben wollen, die finden Sie selbstverständlich in den Shownotes. Und noch was ganz Besonderes, die nächste Folge werden wir in einem professionellen Podcast-Studio aufnehmen. Wir schauen mal, wie das unsere Folge verändert und ob das euch und uns gefällt. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.
Beste Grüße aus Hamburg. Auf bald. Tschüss.